Eins, zwei. Maria kam von der Küche herein und sagte: Vater Josef, wollen wir nicht das Mahl einnehmen? Unser Gast wird hungrig sein. Es ist alles bereit. So wurde das einfache Mahl eingenommen. Josef betete nach seiner Art, Jesus aber schwieg. So verlief auch das Mahl still. Nur die Söhne unterhielten sich nach dem Essen über eine Arbeit und baten Josef, Jesus solle in der Werkstatt mithelfen, sonst würde die Arbeit nicht fertig werden. Josef kam der Bitte seiner Söhne nach und schweigend ging Jesus mit seinen Brüdern in die Werkstatt. Der Römer war mit Maria und Josef allein. Da sagte der Römer: Nun bitte ich dich, lieber Freund Josef, gib mir die Antwort, die ich von deinem Sohn erwartete.
Was soll ich dir antworten?
Meinen Gott kennst du aus Moses und den Propheten. An den halte ich mich. Er war mir bisher alles, und in Ehren bin ich alt und grau geworden. Wahrlich, ich genieße eine Achtung von all denen, die im Tempel zur Ehre Gottes und für ihn schaffen. Aber es ist vieles anders geworden. Gottes Kraft hat nachgelassen. Wo sind die Erlebnisse aus Gott? Bei und nach der Geburt Jesu. Wie wurde ich geführt und getragen? Und heute, oh lieber Freund, was soll ich noch sagen? Mit Jesus komme ich nicht mit. Das Schlimmste für mich ist aber dies: Jesus hat Recht mit seinem Gott, den er in sich fühlt, der ihm Anweisungen seines Handelns gibt. Ich rang schlimmer als Jakob um das Ende dieses Zustands. Und es ist alles Ringen und Beten vergeblich geblieben. Wie oft schrie ich zu meinem Gott und Herrn, aber er blieb stumm. Und Jesus ging wie ohne jegliches Mitleid seine eigenen Wege, sehr zum Leidwesen seiner Mutter. Oh, ich könnte dir Dinge erzählen, die unglaublich klingen. Als ich Zuflucht suchte bei unseren Priestern, da erlebte ich Schreckliches. Nur da, wo man ihn zu verstehen suchte, ging es gut aus. Aber wie wenige waren es. Die wenigen aber fürchteten ihn wie die Pest, weil ein jedes gesprochene Wort auch schon eine Tat war. Aber, lieber Freund Josef, ich begreife dich nicht. Wenn du alle diese Dinge, diese Erlebnisse recht bedacht hättest, müsstest du doch auf andere Schlüsse kommen. Hast du niemals gedacht, dass dein Sohn doch recht hätte mit seinem Gott, dem er hörig ist? Du scheinst kein Menschenkenner zu sein, denn dein Sohn Jesus flößt mir ein Vertrauen ein, wie ich es an wenig Menschen erlebt habe. Und bedenke, mit welcher Bestimmtheit er sagte: Wenn ich mich auf die Seite des Gottes der Juden stelle, würde mein Weib gesund. Welcher Gott ist nun der wahre und rechte? Dein Gott oder der Gott, dem Jesus hörig ist? Freund, ich bin geschlagen. Es ist nur ein Gott. Und an einen anderen Gott zu glauben, verbietet mir mein Glaube, der im Gesetz verankert ist. Freund Josef, ich bitte dich, rede klar und offen. Ist dein Gott ein anderer als der Gott des Jesus? Ich bitte um klare Antwort. Ich habe das größte Interesse, schon um meines Weibes willen. Was soll ich antworten? Gehe ich mit meinem Sohn Jesus, muss ich den Tempel und seine Priester meiden. Bleibe ich dem Tempel treu und bleibe hörig den Priestern? Meidet mich Jesus? Nur um meines Weibes willen bin ich in letzter Zeit ruhiger geworden und will alles tragen um meines Sohnes willen. Lieber Freund Josef, deinen Glauben in Ehren, wie auch die Verbundenheit mit dem Tempel und seinen Priestern, aber geht es nicht um den wahren und ewigen Gott? Siehe, ich bin ein Heide nach euren Begriffen. Unsere Götter wollen aber auch das Gute und Wahre. Siehe, unser Staatswesen ist es nicht geschaffen, um die ganze Welt glücklich zu machen. Ein Reich der Gerechtigkeit, gegründet auf den Lehren unserer Götter. In Moses sind so viele Lücken von Gerechtigkeit, die eure Priester überbrücken, aber von Humanität kein Gedanke. Ich stelle mich ab jetzt auf die Seite deines Sohnes Jesu und bitte ihn, mir Beweise zu geben, dass sein Gott doch der wahre und rechte sei. Lieber Freund, störe den Frieden meines Hauses nicht, denn es ist genug des Unfriedens. Freund Josef, wenn aber du der Grund allen Unfriedens in deinem Hause bist, was dann? Ein Freund des Hauses Josefs war gekommen, er wollte sich wieder verabschieden. Da stand der Römer auf und sagte: Bleibe du, Freund des Josef. Ich will einmal nach meinem Wagen sehen, damit ihr beide euch einig werdet und der Zweck des Besuches Erfüllung findet. Der Römer ging hinaus in den Hof und in die Werkstatt, wo Joel noch an dem Wagenrad beschäftigt war. Jesus kam ihm sofort entgegen und sagte: Mein Vater lässt dir danken für die Worte, die du an den Josef gerichtet hast. Aber nun habe ich die Bitte, gehe wieder in das Haus und erlebe die Liebe meines Vaters, die dir offenbaren wird, welcher Gott der wahre und rechte ist. Dein Wagen wäre fertig, wenn dich mein ewiger Vater nicht gebrauchen würde. Kopfschüttelnd geht der Römer wieder in das Haus zurück und sieht Maria, wie sie wieder geweint hat. Tränen, denkt er, Tränen um einer Sache willen, die mit Jesus zusammenhängt. Ich muss dem Ruf Jesus folgen. Und rasch steht er im Zimmer, wo die beiden Freunde in aufregender Weise sich nicht einigen. Beide schwiegen. Aber der Römer sagte: Freunde, warum wollt ihr nicht weitersprechen? Darf ich vielleicht den Schiedsrichter machen? Ich habe alle Vollmachten als Richter, spricht der Freund Josefs. Herr, was soll ich verschweigen? Es wird Klage geführt über seinen Sohn Jesus, ein befreundeter Priester, welcher mit gutem Recht die Art verwies, die Jesus auslebt, liegt krank und mit Fieber in seinem Hause, und kein Priester kann ihm helfen. Dass dieser die Krankheit Jesus verdankt, ist bewiesen. Denn Jesus sagte zu ihm: Dir muss Zeit und Muße gegeben werden, um zu unterscheiden, was die rechte Art zu leben ist. Seit diesem Ausspruch ist der Priester krank, und ich bin gezwungen, es dem Tempel zu melden. Josef lehnt aber jede Unterhaltung ab, mit der Begründung, ob auch mir dasselbe widerfahren soll wie dem Joram. Das kann ich mir doch nicht sagen lassen. Denn mit scheelen Augen sehen alle Bewohner in Nazareth diesen Jesus an. Es muss sich doch etwas finden lassen, das von diesem Jesus nicht noch Schlimmeres uns allen widerfährt, sagte der Römer. Lieber Freund, heute sah ich diesen Jesus das erste Mal in meinem Leben. Ich habe etwas anderes an ihm gefunden. Auch ich habe Ursache zu klagen über mein Weib, was unheilbar krank da niederliegt. Und was riet er mir? Ich solle mich auf die Seite des Gottes der Juden stellen. Dann würde mein Weib gesund. Auf meine dringende Frage an Jesus: Wer, was und wie der wahre und rechte Gott sei, verwies er mich an Josef. Ich machte ihm den Vorwurf, dass er niemals in den Tempel gehe, noch einen Priester in Anspruch nehme. Ich bin ein Heide und kann ohne weiteres nicht an den Gott der Juden glauben. Nun bist du gekommen und führst Klage gegen Jesus. Ich darf nicht ohne weiteres zu allem Ja sagen, da ich Jesus vernehmen muss. Was ist deine Meinung? Sagte der Freund. Lieber Herr, das Unrecht liegt doch offen und klar vor uns. Jesus steht dem Tempel und seinen Dienern feindlich gegenüber, und wer ihm sein Unrecht vorhält, ist gestraft. Dies sind Tatsachen, die für uns sprechen. Der Fall Joram ist nicht der einzige. Mehrere kann ich nennen, doch ich komme nur um Jorams Willen. Ich glaube kaum, dass Jesus einen Freund hat in Nazareth. Wollen wir einmal Jesus hören? Ohne dass Jesus gerufen wurde, trat er in das Zimmer und sagte: Meine Gegenwart macht sich nötig, darum verzeiht mir, wenn ich die Unterhaltung störe. Du, Jonas, führst Klage gegen mich, aber mit einem Herzen voll des Hasses ist nicht gut, Klage zu führen gegen mich, der ich eure Gedanken kenne. Und dir, lieber Freund Sardellus, danke ich schon im Voraus, weil du ein unparteiischer Anwalt sein willst. Jesus, wer hat dir meinen Namen verraten, den ich in meiner Jugend trug? Kannst du nun auch den Namen nennen, den ich jetzt tragen muss? Gewiss, lieber Freund Sardellus, Man nennt dich heute Sardellus Pirius. Es war dir nicht recht, weil dich deine Mutter immer nur Gregor nannte.
Du hast recht gesprochen.
Aber weißt du auch, dass ich jetzt wie ein Richter vor dir stehe und alle guten Empfindungen für dich ablehnen muss? Also frage ich dich aufgrund der Anklage des Priesters Jonas, ist die Anklage berechtigt oder nicht? Nach ihren Rechtsbegriffen ist sie berechtigt. Aber ihre Begriffe kann ich nicht gelten lassen, da ich niemals gefragt wurde, aus welchen Gründen ich so handeln muss. Denn ich kann mein Handeln belegen, laut Moses und den Propheten, dann ist es doch nicht meine Schuld, so ich kein Verstehen finde. Jonas, was hast du zu erwidern auf die Rede Jesus?
Hat man schon einmal gehört, dass ein Priester gefragt werden muss, ob auch sein Handeln zu belegen ist mit der Schrift? Doch niemals ist es vorgekommen, dass ein Sohn gläubiger Eltern nach seinem eigenen Gutdünken handeln darf. Wie oft hat Josef geklagt über seinen Sohn Jesus?
Hier steht nun Aussage gegen Aussage. Jesus, darf ich dich bitten, mir die Antwort zu geben auf die Frage, aus welchen Gründen handelst du so, trotz der vielen Bitten deiner Eltern? Denn eines könnte ich mir nicht vorstellen, dass du aus selbstherrlicher Liebe deine Eltern und somit den Tempel und seinen Dienern zum Ärgernis wirst. Sardellus und du, Jonas, höret, aus ehrlichem Herzen kam deine Frage, lieber Freund Sardellus, und darum bist du auch eine ehrliche Antwort wert. Nicht jedem würde ich so antworten, wie ich es jetzt tue. Denn für die meisten bin ich der von Beelzebubs Geist Verführte und nur der Rebell. Dass ich aber als ein mit großen Aufgaben erfüllter Mensch das Erdenkleid trage und so sein muss, kommt keinem in den Sinn. Über meine Geburt ist der Tempel voll und ganz im Klaren. Auch ist der Tempel unterrichtet über mein Leben von meiner Geburt an. Und große Hoffnungen setzte der Vater Josef, wie auch römische Würdenträger, auf mich. In meinem 12. Jahre wurde dem Tempel Gelegenheit gegeben, mich anzuerkennen als den längst verheißenen und mit Sehnsucht erwarteten. Was geschah? Abgelehnt wurde ich, und nur dem Machtwort eines Römers hatte ich es zu verdanken, dass ich frei reden konnte. Seit der Zeit werde ich immer beobachtet. Was aber geschah mit mir? Ich war mir bewusst meiner Mission als Mensch, aber ich konnte es nicht vollbringen ohne die Hilfe Gottes. Diesen Gott, dem ich alles danke, was in mir aus ihm mein Eigentum werden muss, fühle, erlebe ich und bin mit ihm in ständiger Verbindung. Er ist die Quelle, aus der ich schöpfe und so lange schöpfen muss, bis ich selbst zu einer Quelle werde. Bis zu meiner Prüfung im Tempel wurde es mir geschenkt, so zu reden wie Gott. Von da an muss ich ringen in mir und mit mir, dass ich eins werde mit Gott, der gleich einem Samenkorn in mir lebt
und es nur meine Sorge sein muss, dieses Samenkorn oder den Keim des Gotteslebens zu einer Reife zu bringen, um selbstständig zu wirken als der Sohn Gottes, der die Vollmacht aus Gott erhalten hat. So will ich dir, Sardellus, einen Beweis geben, dass meine Worte ganz im Sinne des ewigen Gottes sind, den ich Vater nenne. So sage ich dir, dass deine Mission es ist, nachzuforschen, was aus dem Sohn der Maria und des Josefs geworden ist. Du warst auf dem Wege zu Josef, und die Auskunft über mich wäre eine ganz andere geworden, wenn dein Wagen nicht versagt hätte. Nun bist du genötigt, dich näher umzusehen im Hause Josefs und erlebst, was dir zum Heile werden wird. Nun rede du. Meine Antwort hast du und auch du, Jonas, gehört. Jonas, nun rede du. Was hast du zu erwidern? Herr, was soll ich sagen? Ich betrachte die Rede des Jesus als eine Vermessenheit, die in der Geschichte des Volkes Israel noch nicht gehört wurde. Ich kann mich erinnern, dass Jesus als 12-Jähriger uns allen zum Lehrer wurde und die Sache mit dem Esel ein gewaltiges Aufsehen machte. Aber das Wort des Hohen Priesters hat für uns Geltung. Jonas, dein Wort hat keine Kraft und auch keine Logik. Das Wort des Jesus aber ist klar, eindeutig und voller Kraft. Denn ich staune, dass Jesus meinen Besuch, verbunden mit einer geheimen Mission, erkannt hat und mir den Beweis erbrachte, dass wirklich Kräfte in Jesus schlummern, die nur Gutes wollen. Nun frage ich dich, Jonas, was wirst du nun tun? In Fragen des Joram? Jesus sagt ja nur, dir muss Zeit und Muße gegeben werden, um ein wahrer Priester zu werden. So ähnlich hast du Jesus wohl zu ihm gesagt. Ist das eine Drohung oder eine Handlung, die in Erwartung bleibt, ob sich Joram findet zu einem wahren Priester? Und wenn Josef dir ganz freundlich sagt, tue nicht, wie Joram wollte, ist das ein Grund, Josef als ein schwarzes Schaf zu bezeichnen? Dir, Jesus, sage ich, habe Dank für deine Offenheit. Es ist nun noch die Frage zu beantworten, wessen Wort gilt? Dein Wort oder das Wort des Hohen Priesters? Jonas, rede du, aber frei und offen. Ich bin kein Feind des Tempels. Herr, was soll ich sagen? Ein ganzes Leben gehörte ich dem Tempel. Ich könnte mir kein anderes Leben vorstellen, als nur dem Tempel hörig zu sein. Was Jesus sagte, ist mir schleierhaft. Seine Worte diesem Gott, dem ich alles danke, was in mir aus Gott mein Eigentum werden muss, fühle und erlebe ich und bin mit ihm in ständiger Verbindung, geht mir nicht ein und kann mir nicht eingehen. Dann weiter das Wort, er als Gott ist die Quelle, aus der ich schöpfe, bis ich selbst zur Quelle werde, ist der größte Wahnsinn. Wie kann ein Mensch ein Gott werden? Jesus, nun frage ich dich als ein Priester aus Jehovas Gnaden.
Wie willst du das beweisen?
Jetzt bin ich der Ankläger vor dem Richter Sardellos.
Das ist mir noch lange kein Beweis.
Wenn du die Mission des Römers erkannt hast.
Denn alle Zeit gab es Männer, die aus der Macht Beelzebubs gewirkt haben.
Nun rede du.
Jonas, selig wärest du, wenn du meinen Worten geglaubt hättest.
Nun frage ich dich im Beisein unseres Richters und in der Gegenwart Gottes, welchen Beweis soll ich dir geben?
Ich frage dich im Auftrag meines Gottes, den ich in mir vernehme.
Ich könnte dir noch mehr enthüllen.
Aber du hast das Weltgesetz angerufen.